Ja, diese Leute haben uns alle erzählt, was für sie ganz wichtig ist, was für sie unverzichtbar ist. Und ich habe mir teilweise gedacht, okay, da könnte ich jetzt wirklich drauf verzichten. Vor allem der Typ mit der Duftkerze war für mich ein bisschen, ja, konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, dass das diese eine Sache ist in meinem Leben, wo ich wirklich nicht drauf verzichten wollen würde. Als ich vor nicht allzu langer Zeit zu Hause bei meiner Mama und bei meinem Papa zu Besuch war, bei meinem Bruder mit meiner Ehefrau, ist für mich bewusst geworden, was wirklich unverzichtbar ist. Familie ist für mich unverzichtbar. Ich kann mir kaum eine Sache vorstellen, die wichtiger ist für mein persönliches Leben. Einfach wenn ich darüber nachdenke, all die gute Zeit mit meinen Freunden, all die Freude, die ich mit denen zusammen gehabt habe, die Stabilität, die die Ehe in mein Leben hineinbringt, die Zeit, wo meine Eltern und ich miteinander verbracht haben und mich letztlich auch in gewisser Hinsicht zu dem Menschen geprägt hat, der ich auch heute bin. Ich bin unglaublich dankbar für all die gesunden zwischenmenschlichen Beziehungen. Wahrscheinlich stimmen mir die allermeisten zu, dass Familie wirklich etwas ist, wo wir eigentlich überhaupt nicht darauf verzichten wollen. Wir sind sehr dankbar. Ich glaube, gesunde zwischenmenschliche Beziehungen haben das Potenzial, unser Leben enorm positiv zu beeinflussen. Leider gibt es aber auch die Schattenseite, dass wir durch zwischenmenschliche Beziehungen auch in die tiefsten Abgründe hineingleiten können. Ich denke da an das Kind, das bei der Mama und bei dem Papa aufwächst und es kaum erwarten kann, endlich auszuziehen von zu Hause, weil es einfach ständig diese Schreierei ist und nur noch Konflikte und Streit. Und ich will einfach endlich Abstand gewinnen von dieser Situation. Ich denke an die Ehe, wo einer der Partner sich gedacht hat, nee, ich möchte nicht mehr den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ich kann mir wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, als eine Scheidung zu durchleben. Und es kann einen im schlimmsten Fall wirklich in die tiefsten Abgründe hineintreiben. Und deswegen wirft sich ja schon förmlich diese Frage auf, angesichts dessen, dass Beziehungen so wichtig sind für uns. Ja, wie um alles in der Welt komme ich denn dahin? Weg von kaputten Beziehungen hin zu gesunden zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie muss ich mich positionieren, um gesunde zwischenmenschliche Beziehungen in meinem Leben zumindest zu begünstigen? Was ist die Antwort auf diese Frage? Und bevor ich jetzt versuche, in dieser Predigt darauf einzugehen und das als Leitmotiv für meine Predigt jetzt mal zugrunde zu legen, wie kann ich gesunde zwischenmenschliche Beziehungen haben in meinem Leben, möchte ich eine Vorwarnung machen, ein Disclaimer. Ich kenne die aktuellen Statistiken. Tatsächlich ist es so, dass 87% aller Deutschen, die keiner christlichen Konfession angehören, davon überzeugt sind, dass solche Leute wie ich keinen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, familiäre Probleme zu lösen. Das ist einfach Fakt. Rein statistisch gesehen ist das, was ich jetzt versuche heute, eigentlich ein totaler Quatsch. Nichtsdestotrotz, gerade weil diese Misstrauenslage auch ein bisschen da ist, möchte ich eins von wegschieben. Ich möchte jetzt heute nicht eine Art Wunderrezept andrehen. 5 Punkte und wenn du die anwendest auf dein Leben, dann ist garantiert deine Ehe gerettet oder so. Das kann ich auch gar nicht leisten und das möchte ich auch gar nicht leisten. Nichtsdestotrotz möchte ich zumindest versuchen, einen Weg zu zeigen, der gesunde zwischenmenschliche Beziehungen begünstigt. Und ich bin der Überzeugung, dass ich dazu durchaus auch etwas zu sagen habe. Ich lade dich ein, einzutauchen in die Geschichte von einem Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Dieser Mann heißt Onesimus. Der ist in der heutigen Türkei aufgewachsen und er war dummerweise ein Sklave. Und der Onesimus, der hatte auch ein zwischenmenschliches Problem mit seinem Sklavenherrn, dem Philemon. Man weiß nicht genau, was vorgefallen ist zwischen Onesimus und dem Philemon. Viele gehen davon aus, dass der Onesimus wahrscheinlich nicht gerade der nützlichste Sklave war, vielleicht war er tollpatschig oder hat einfach seine Arbeit nicht gescheit gemacht. Was man aber weiß, ist, dass Onesimus tatsächlich eine starke innerliche Distanzierung gegenüber dem Philemon entwickelt hat und dann dieser inneren Distanzierung auch eine äußere Folge gelassen hat. Er hat seine Sachen gepackt und ist weggegangen von dem Philemon. Und obendrauf, bevor er den Philemon verlassen hat, hat er die Kasse aufgemacht von dem Philemon und Wertgegenstände entwendet oder Geld oder beides. Er hat ihn beklaut. Und da stellt sich durchaus die Frage, ja, was soll man denn so einer Art von Beziehung jetzt einen Ratschlag geben? Ich meine, erstens einmal ist er ein Sklave. Zweitens ist Onesimus in der Schuld von Philemon, weil er ihn ja wirklich beklaut hat. Und drittens ist er auch noch räumlich getrennt. Für alle, die in einer Fernbeziehung schon mal waren oder nach der Schule Ausbildungen begonnen haben oder dergleichen und man dann einfach nicht mehr räumlich zusammen ist mit den Freunden, es hat durchaus einen negativen Einfluss auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wie um alles in der Welt soll so eine Art von zwischenmenschliche Beziehung wieder gut werden? Onesimus packt also seine Sachen, er verlässt den Philemon und der Wendepunkt in seinem Leben hat begonnen, als er einen Mann kennengelernt hat. Dieser Mann heißt Paulus und der hat ihm gepredigt von der Botschaft von Jesus, von dem Evangelium. Und das war eine Art von Botschaft, mit der sich der Onesimus richtig stark identifizieren konnte. Es kam ihm so vor, als ob der Paulus eigentlich von seinem eigenen Leben erzählt, weil die Beziehung, die Onesimus und Philemon miteinander haben, eigentlich in gewisser Hinsicht auch unsere Beziehung zu Gott darstellt. Paulus hat Onesimus gesagt, dass wir auch von Gott weggelaufen sind und dass wir mit Gott in einem Clinch sind. Und die Frage, wie um alles in der Welt kriege ich denn jetzt wieder den Draht zu Gott, die beantwortet Paulus natürlich ja, in der Versöhnung, die wir durch Jesus haben. Das ist die Antwort, wie wir wieder zu der Beziehung zu Gott kommen können in einer gesunden Art und Weise, wenn du an Jesus glaubst. Und so beginnt tatsächlich der Onesimus, Jesus nachzufolgen. Er ist so begeistert von dieser Botschaft von Paulus, dass er sich taufen lassen wollte und all die Lehren von Jesus in seinem Leben nun beherzigen wollte. All das hat auch positive Rückwirkungen wiederum gehabt für den Paulus, denn der war leider zu der Zeit im Gefängnis. Er hat die unangenehmste Situation, die man sich bloß vorstellen kann. Das war damals nicht so wie bei uns heute, dass man eine Kantine hat im Gefängnis und eigentlich ein tolles Bett und alles ist beheizt und warm. Ganz anders, wenn dir niemand was zu essen und zu trinken gebracht hat, wenn du im Römischen Reich im Gefängnis eingesperrt warst, dann bist du einfach verdurstet. Und tatsächlich gehe ich deswegen ganz stark davon aus, dass der Onesimus dem Paulus im Gefängnis tagtäglich was zu essen und zu trinken gebracht hat, mit ihm geredet hat, Zeit verbracht hat, diese ja, unangenehmen Gefängnisaufenthalt vielleicht irgendwo, soweit es geht, ihn unterstützen kann, dass er das durchhält. Jetzt kam eine Situation, wo Onesimus mit dem Paulus über seine Vergangenheit geredet hat. Und ich möchte dich einladen, so stelle ich mir das zumindest vor, wie dieses Gespräch zwischen Onesimus und Paulus abgelaufen ist. Ich stelle mir vor, er geht jetzt in diesen Gefängnistrakt rein und schaut sich all die anderen Gefangenen an, die da auch eingesperrt sind. Und er bemerkt irgendwie, der Zellennachbar von dem Paulus, der kommt ihm bekannt vor. Er denkt, okay, habe ich den schon irgendwann mal gesehen? Und deswegen fragt er den Paulus, wie gesagt, so stelle ich mir das zumindest vor, wer ist denn eigentlich dein Zellennachbar? Und Paulus antwortet ihm, oh, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, das ist der Epaphras, der ist auch ein Nachfolger von Jesus, der ist aus der Stadt in Kolossä und die Gemeinde in Kolossä, die habe ich damals gegründet als Missionar und dann haben sich diese ganzen Leute gedacht, sie möchten mich unterstützen in meiner Missionstätigkeit und dann haben die diesen Epaphras mir gesendet und ja, jetzt haben sie ihn leider auch eingesperrt, weil die Leute im Römischen Reich nicht so begeistert waren von der Botschaft, die wir da verbreitet haben. Und als der Onesimus das Wort Kolossä gehört hat, ist ein bisschen zusammengezuckt und habe gedacht, okay, wahrscheinlich kenne ich den Epaphras von da. Und er merkt, okay, ich glaube, ich muss offenlegen, was ich eigentlich für einen Hintergrund habe. Und so sagt Onesimus zu Paulus seine Geschichte. Er sagt zu ihm, ich komme auch aus Kolossä und ich bin von Philemon, meinem Herrn, weggelaufen und habe ihn bestohlen. Und er legt es alles offen. Und er sagt, deswegen kenne ich den Epaphras, deswegen kam mir der so bekannt vor. Und Paulus ist ein bisschen verwundert, als er den Namen Philemon hörte. Er sagt, warte mal, Onesimus, du kennst den Philemon, du warst sein Sklave, weil ich habe nämlich den Philemon zum Glauben an Jesus geführt. Und so wird ihnen bewusst, boah, klein ist die Welt tatsächlich, sie kennen sich alle untereinander. Und Paulus schaut ihm in die Augen und er sagt, du weißt ganz genau, was zu tun ist, oder Onesimus? Und ja, Paulus, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss mich wieder mit Philemon versöhnen. Ich muss mich auf den Weg machen, um zurück zu ihm zu gehen und versuchen, zumindest den ersten Schritt zu gehen. Und da der Paulus sieht, wie schwer sich der Onesimus tut mit diesem zwischenmenschlichen Konflikt, denn man muss sich wirklich versuchen, reinzuversetzen in den Onesimus. Stell dir vor, du bist ein Sklave und jetzt wirst du gefunden von demjenigen, den du bestohlen hast und weggelaufen bist. Damals war das so, die Sklaven, die sind dann gebrandmarkt worden, wenn sie weggelaufen sind. Und dann konnte jeder sehen, das ist ein entlaufener Sklave und wir haben ihn wiedergefunden. Das war, was Onesimus erwarten würde. On top natürlich, dass er sowieso bestraft wird, weil er ihn bestohlen hat. Und jetzt wieder zurückzugehen, ich meine natürlich, mental, intellektuell kann man sich schon denken, ja, natürlich wäre es schön, wenn wir uns versöhnen miteinander, aber um diesen Preis soll ich das wirklich auf mich nehmen. Und da Paulus diesen Konflikt in Onesimus sieht, sitzen zusammen in einem Gefängnis und so beschließt er, seine zwischenmenschliche Beziehung zu dem Philemon auszunutzen. Und er schreibt den Brief, den wir heute kennen, als den Brief an Philemon im Neuen Testament. Und der Anlass ist nichts anderes, wie er möchte den Philemon jetzt vorbereiten darauf, dass der Onesimus einerseits jetzt tatsächlich zum Glauben an Jesus gefunden hat und darüber hinaus, dass er jetzt zu ihm kommen wird und dass er ihn jetzt in Liebe und in Freundlichkeit aufnehmen sollte. Das ist der Anlass von dem Brief von dem Apostel Paulus an Philemon. Und er nennt drei Gründe in diesem Brief, wo er den Onesimus eigentlich jetzt wirklich bloß helfen möchte auf diesen Weg hin zu einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung. Und diese drei Gründe, die sind ganz zentral für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich möchte dir diese Lehre mal bewusst machen. Paulus nennt als erstes, dass wir eine Familie sind. Er sagt, du Philemon und du Onesimus, ihr seid eigentlich Brüder und ihr solltet dementsprechend miteinander umgehen, weil ihr alle Söhne von Gott dem Vater seid. Zweitens, du Philemon und du Onesimus, ihr habt dieselbe Aufgabe. Du verbreitest in Kolossä das Evangelium und du, Onesimus, du verbreitest es hier bei mir im Gefängnis. Und deswegen solltet ihr im Team arbeiten, als Einheit und euch nicht in Zankereien im Weg stehen, um das Evangelium zu verbreiten. Und drittens, du, Philemon, und du, Onesimus, ihr habt dieselbe Autorität über euch. Und deswegen seid ihr auf einer Ebene, nämlich ihr untersteht mir, dem Apostel Paulus, als Stellvertreter Gottes. Und ich befehle auf Grundlage von Gott, dass ihr Freunde sein sollt, dass ihr euch in Annahme und in Akzeptanz entgegenkommen sollt. Das ist die dreifaltige Begründung von Paulus, warum auch wir heute eigentlich dafür bekannt sein sollten, dass wir einfach nur noch liebevoll miteinander umgehen und eigentlich einen Streit nicht akzeptieren sollten. Das ist der Grund, warum wir in dem christlichen Zentrum in Amberg so eine Strahlkraft entwickeln sollten, dass alle nur noch denken, wow, also die sind wirklich eine Familie, die arbeiten wirklich in einem Team, die haben wirklich eine Einheit untereinander, weil sie einer Autorität unterstehen. Und so nennt er diese drei Warums, warum jetzt der Philemon und der Onesimus sich wieder vertragen sollten. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, ist ja schön und gut, das verstehe ich schon, es wäre mir auch so schon klar gewesen, dass es gut wäre, wenn wir miteinander gut auskommen, aber es beantwortet ja noch nicht die Frage nach dem Wie um alles in der Welt kriege ich denn mein Herz jetzt dahin, dass ich diese Vergebung auch aussprechen kann? Wie kriege ich die Bitterkeit raus aus meinem Herzen? Wie kann ich mich positionieren innerlich, um wieder in Harmonie zu kommen und all diese, ja, diesen zwischenmenschlichen Zerbruch eigentlich in gewisser Hinsicht zu annullieren? Und die Antwort auf das Wie, die stellt der Apostel Paulus in diesem Brief ganz an den Anfang. Also am Anfang sage ich, okay, das ich hier, den schreibe ich den Brief und er ist adressiert an dich, Philemon. Und dann kommt folgender Satz. Das ist direkt der Anfang des Briefes. Er macht dieses Gebet, ich danke meinem Gott und denke immer an dich in meinen Gebeten, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Und jetzt kommt das Wie. Damit der Glaube, den wir miteinander haben, wirksam werde in Erkenntnis all des Guten, das ihr in Christus habt. Damit der Glaube, den wir miteinander haben, wirksam wird in der Erkenntnis all des Guten, was wir in Christus haben. Ich möchte dir das veranschaulichen. Ich habe was mitgebracht. Ich stelle nur schnell den Tisch hierher, dass man das hat. Hier ist ein Glas Wasser, das jetzt mein Leben repräsentiert. Und das stellt mich dar, wenn ich gut drauf bin und keinen Konflikt habe mit meiner Ehefrau. Also, wenn ich jetzt, das ist jetzt ein Glas Wasser, okay. Ist lecker, es stillt meinen Durst. Also, könnte ich jetzt, wenn jemand Durst hat, kann ich euch das Glas Wasser geben. Jetzt kommt es aber vor, dass wir zwischenmenschliche Streits haben. Dass in uns drin was ist, wo eigentlich wir sagen, okay, das ist jetzt unangenehm. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und dann passiert Folgendes. Dann kommt das gewisse Tröpfchen etwas in uns hinein, also repräsentiert durch Magie. Und man merkt plötzlich, okay, der Streit, oh, ich bin so beleidigt. Und plötzlich kommt was rein in dich, wo sich dein Inneres verändert. Und es wird immer dunkler und dunkler und dunkler und dunkler und dann schaut es aus wie Spezi und dann schaut es aus wie Cola. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Gäbe es irgendjemanden hier in dem Raum, der das jetzt so trinken wollen würde? Da hinten hat sich einer gemeldet. Schmeckt wahrscheinlich wie kalte Suppe. Ich bin versucht, das zu trinken. Ich lasse es lieber, bevor ich mich noch übergebe. Wie kriege ich es jetzt hin, dass das, was in mir drin ist, dieser schlechte Beigeschmack, der durch diesen Beziehungsbruch zustande gekommen ist, wie kann ich das lösen? Ich denke, die Lösung ist relativ simpel. Du brauchst als erstes einmal jemanden, dem du das ausschütten kannst. Jetzt bist du leer. Und im Folgeschritt ist natürlich dann das Zweite, dass du dich wieder auffüllst mit frischem Wasser. Also ganz einfach, schützt frisches Wasser rein oder würdest dann natürlich zum Wasserhahn gehen in dem Fall. Und dann hast du wieder ein frisches Wasser, das man auch wieder jemanden anbieten kann zum Trinken. Okay, das kann ich jetzt wieder trinken. Schmeckt wie Wasser, okay? Was hat das jetzt eigentlich mit der Predigt zu tun? Es ist so, wenn wir unsere Streits haben, unsere zwischenmenschlichen Konflikte, dann ist ja das, was Paulus gesagt hat, als allererstes, du musst erkennen all das Gute, was du in Christus hast. Du musst erstmal das loslassen, diese ganzen Sünden, und reinschütten. Gib's Jesus, diese Sünden, diese Bitterkeit in dir. Entledige dich all dieser Dinge. Und das ist auch wirklich ernst zu nehmen, dass wir uns dann auch im Folge dessen, wenn wir das losgelassen haben, wiederum im Gegenzug von Jesus aufgefüllt werden und erkennen, ja, er hat mir vergeben, ja, er liebt mich. Und wenn ich irgendein Problem habe, dann kann ich immer zu ihm kommen. Es ist nicht so, dass er dann sagt, oh, das war jetzt überraschend, dass du mich enttäuscht hast oder so, sondern er ist wirklich bereit, uns zu lieben. Und ich versuche das immer so zu machen, mir hilft es persönlich, dass ich mir Dinge aufschreibe und mir ganz bewusst die Frage stelle, was hat eigentlich Jesus in meinem Leben Gutes getan? Und dann schreibe ich wirklich auf und verinnerliche, was Jesus eigentlich, wie gut es mir eigentlich geht. Und plötzlich bin ich wieder in der Lage, wenn ich mich auffülle mit all dem Guten, wenn ich mir bewusst werde, wenn ich erkenne, was Jesus getan hat, dann bin ich einfach voller Liebe. Wenn du jetzt eine Person vor Augen hast, wo du jetzt schon vor Anfang an der Predigt genau wusstest, das wäre die Person, mit der ich im Konflikt bin, dann möchte ich jetzt dir die Antwort geben auf das konkret messbare Resultat der Predigt heute, wenn du das denn umsetzen wollen würdest. Geh bitte, wenn du so einen Konflikt hast in deinem Leben, als allererstes in einen Raum rein und fang an zu beten. Und geh zu Jesus und gib ihm auch all den Dreck, der in dir drin ist, all diese Bitterkeit und all diesen, was dich auch stört an dem anderen, und formulier das wirklich im Gebet und sag einfach, Gott, so sieht's aus in mir, und bitte nimm du das, Jesus. Bitte ich möchte das jetzt abgeben und einfach lassen. Und im Gegenzug dazu erinnere dich an all das Gute, was Jesus dir gibt. Bitte ihn, dass er dich füllt mit dem Heiligen Geist, mit seiner Liebe. Und dann geh den ersten Schritt. Geh zu der Person hin, wenn du nichts anderes hast als Liebe in dir, wenn du Gott all deine Bitterkeit gegeben hast und im Gegenzug nur Liebe hast, dann geh hin und schau, was passiert. Das wäre, wie du diese Predigt ganz konkret in deinem Leben umsetzen könntest, wenn du wolltest. Ich möchte euch gerne das Ende von Onesimus und Philemon sagen. Onesimus hat sich also auf den Weg gemacht zu Philemon zurück, und sie haben miteinander gesprochen und sich tatsächlich wieder miteinander versöhnt. Allein der Fakt, dass wir diesen Brief im Neuen Testament dokumentiert haben, spricht dafür. Die ersten Gläubigen in der Stadt in Kolossä, die waren so stark davon überzeugt, dass dieser Brief von Paulus als eine Art Archetyp ist, als eine Art Musterlösung, wie wir gesunde Beziehungen zueinander leben können. Und deswegen haben sie den abgeschrieben und kopiert. Ich meine, wenn der Philemon und der Onesimus sich nicht miteinander versöhnt hätten, dann hätten die den verschwinden lassen. Das wäre dann ein schlechtes Beispiel dafür, wie zwischenmenschliche Beziehungen repariert werden können. Dann wird man den Brief entsorgen. Tatsächlich ist es so, dass einige Zeit später einer der Kirchenväter namens Ignatius über die Epheser schreibt, dass die so einen starken und einen Mann haben, der ihnen als Gemeindeleitung vorsteht, der unaussprechliche Liebe in sich hat. Und er sagt, dass dieser Mann Onesimus heißt. Onesimus ist also weg von dem Sklaven, der schuldig war, der ihn beklaut hat, hin zu einem Gemeindeleiter entwickelt worden. Und wenn so eine Beziehung wieder repariert werden kann, wie der Sklave, der sich mit seinem Herrn zerstritten hat und die sich in brüderlicher Einheit wieder annehmen konnten, dann kann das deine Beziehung auch. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns bewusst werden, was Jesus alles Gutes für uns getan hat, und dann hingehen zu den Menschen, mit denen wir in Streit sind, dass es unser Leben komplett verändern kann und all die schlechten Beziehungen in unserem Leben wieder auf einen guten Weg bringen kann. Ich glaube, dass dann das christliche Zentrum in Amberg der Ort sein wird, wo man am Sonntagmorgen sein möchte, weil wir einfach dafür bekannt sind, dass wir eine Familie sind, dass wir eine Aufgabe haben und im Team zusammenarbeiten, weil wir einer Autorität unterstehen. Und das ist die Antwort, wie du in deinem Leben gute zwischenmenschliche Beziehungen zumindest begünstigen kannst.